mit dem kurzen Titel Deine oder eine Randnotiz oder auch Randbemerkung. Eine beiläufige Erwähnung, eine beiläufige Sache, etwas, das irgendwie interessant scheint oder interessant sein könnte, auch dazugehört, aber vielleicht nicht so ganz relevant ist, als dass es großvolumig hier ausgeschmückt werden müsste und so in den Hauptteil gehören würde. Mehr so eine Idee, was da noch mit dranhängt, was noch wichtig sein könnte. Als ich den Text hier so durchgelesen habe, dachte ich mir, ja, es sind wirklich 6 spannende Punkte, die aus dem Kindergottesdienst, aus der Jungschar, aus sonstigen Predigten oder Hauskreisen vielleicht noch nie so herausgestochen sind. Zeitlich befinden wir uns gerade in der Festwoche. Es ist die Woche nach dem Passa mitten in Jerusalem. Die Straßen sind voll, die Stimmung unter den Juden ist nahezu ausgelassen. Der Auszug aus Ägypten wird gefeiert, die Befreiung von Unterdrückung. Eigentlich alles Schicoletti. Wären dann nicht die Christen. Diese jungen Gemeinden, die noch keine 10 Jahre alt sind und hier meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Wir gucken in den Text Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Ihr könnt es selbst aufschlagen, hier mitlesen, wie es euch passt. Um jene Zeit, diese Woche nach dem Passafest, aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag in die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich, zieh deine Schuhe an! Und er tat es. Und jener, der Engel, spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit um, mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus die Tür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten. Und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber: Melde dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Die Geschichte der Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Herodes Agrippa der Erste war hier zugange. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, zeige ich euch noch kurz die Randnotizen, dass ihr wisst so ein bisschen, wie wir durchgehen. Die erste Frage, die kommt, ist, warum Jakobus? Die zweite Randnotiz, Herodes hatte Gefallen daran. Drittens, die Fluchtwiederholung musste unbedingt vermieden werden. Vierter kleiner Punkt, die Gemeinde betete ohne Aufhören. Fünftens, Petrus schlief und musste hart geweckt werden. Und sechstens, so eine winzige Bemerkung am Rande, der Engel verschwand. Gut, Herodes Agrippa I. ist der Enkel von Herodes mit dem bethlehemitischen Kindermord. Also so zeitlich sind wir wirklich noch ganz, ganz vorne im Neuen Testament. Er pflegte und suchte die Gunst bei den Juden, denn der war in Rom überhaupt nicht gut angesehen. Und versuchte deswegen sein Ansehen durch die Verfolgung von den Christen ständig aufzubessern und sich da Verehrung zu erarbeiten. Es entstand damit keine flächendeckende Christenverfolgung, aber der Ansatz, führende Persönlichkeiten zu vernichten, in der Hoffnung, damit diese ganzen Kasper, die sich Christen nannten, da zu vernichten, war immer versucht zu bestreben, diesen Zerfall der christlichen Gemeinde einleiten zu können. Es war so, dass für die Christen unter dieser römischen Herrschaft es eigentlich immer so einen gewissen neutralen Rechtsschutz gab. Der wurde immer erhofft, dass im Streitfall, wenn sie vor Gericht ziehen würden, zumindest relativ neutral betrachtet werden würden. Aber mit diesem orientalischen Tyrannen, Agrippa I., war das alles dahin. Der Wandel der Weltgeschichte, dass verschiedene Strömungen und Meinungen mit verschiedenen Herrschern sich ganz schnell ändern kann, sehen wir damals wie heute, macht in der Weltgeschichte von niemandem Halt. Noch 10 Kapitel vor der heutigen Geschichte, in Apostelgeschichte 2, lesen wir, dass die Christen Gunst beim ganzen Volk hatten. 10 Kapitel später sind die Christen die Verhassten, weil jemand um seine Macht bangt. Und noch viel krasser. Sie haben nicht nur mehr keine Gunst mehr, das Volk hatte Gefallen an Misshandlungen. Das zeigt uns hier ganz klar, dass für uns Christen, damals wie heute, kein Schema F gilt. Nur weil wir alle zu einem Leib in Christus gehören, weil wir alle aus der einen Bibel lesen, nur weil wir alle an einen Gott glauben, heißt das noch lange nicht, dass es allen von uns gleich geht. Hier damals in der Zeit war es so, dass in Antiochia die Gemeinde nahezu ungehindert wachsen konnte. In Jerusalem erlitt die Gemeinde schwerste Drangsal und Verfolgung. Petrus wird hier wundersam aus dem Gefängnis befreit. Jakobus wird als erster christlicher Märtyrer hingerichtet. Es ist nicht alles bei jedem immer gleich. Wir sehen, der Herr entscheidet nach seinem Willen. Gott teilt nach seinem Willen Gelingen und Versagen. Erfolg und Rückschlag, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod zu. Das Ziel davon ist, dass wir ehrfürchtig, demütig, dass wir still werden vor Gott in Erfolgen wie in Nöten. Wir, also Menschen, haben dabei nicht zu entscheiden, was besser oder schlechter, was unfair oder was gerecht ist. Nein, unser Auftrag ist es, Gott zu dienen. Gott die Ehre zu geben und das aus seiner Hand zu nehmen, was er für uns bereithält. Vielleicht ist es für einen von euch etwas zu kalt, zu abgebrüht, zu schwarz-weiß. Und ich möchte euch sagen, ja, wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir neben dieser gerechten Seite von Gott auch immer noch einen sehr liebenden Vater haben, der uns seine Kinder nennt, dessen Erben wir sind, der uns niemals mehr zumuten wird, als wir tragen können, auch wenn es stellenweise für uns unfassbar scheint. Diese Gewissheit dürfen wir dennoch alle Zeit in uns tragen, dass die Umstände, wie sie sind, von Gott gegeben sind, zu unserem Besten. Das näher auszuführen, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wenn du vor dem Kreuz Christi ein klares Ja zu ihm gefunden hast und dein Leben an seinem Wort der Bibel ausrichtest, dann darfst du gewiss sein, dass seine Zusagen für dein Leben gelten. Und das sind unheimlich viele, die uns trösten, die uns tragen, ja, die uns auch herausfordern und anspornen. Wir können über diese kleine Randnotiz, warum Jakobus, weil es Gottes Wille war, so leicht drüber hinweglesen. Vielleicht auch ein Stück weit, weil wir von diesen ganzen Tatorts und Gamings und Mordgeschichten in unserem Leben abgestumpft sind. Dass es uns ja gar nicht mehr auffällt, dass da einem die Rübe runterkommt. Aber die Christen, die sich gerade zu Christus bekannten, mussten sprichwörtlich Angst um ihr Leben haben. Da war nicht die Frage nach, vielleicht, eventuell, der tut doch nichts, ach, lass ihm doch seinen Glauben, der tut doch keinem weh. Nee, in den Augen der Regierung war es falsch und gegen geltendes Gebot und Recht, Christus als Bindeglied zwischen Gott und Mensch, als Erlöser und Erretter anzusehen. Also warst du auf dem Holzweg und das reichte, damit die Klinge des Schwertes dein Genack streichelte. Ganz einfach. Da wurde nicht lang gefackelt. Herodes und die Juden pflegten eine erbarmungslose Feindschaft gegenüber den jungen christlichen Gemeinden. Wenn wir uns in unserer heutigen deutschen Landschaft umsehen und vielleicht hier und da mal Kontakt zu einem Geflüchteten aufnehmen, dann ist diese Person eventuell sogar noch dem christlichen Glauben zugewandt. Und man kommt ins Gespräch und man hört ganz, ganz schnell raus, welche Angst mitschwingt, wenn sie zurück in ihr Heimatland müssen. Da droht auf Gotteslästerung mindestens der Ausschluss aus der Familie und damit die Kappung jeglicher sozialer Struktur oder eben maximal die Todesstrafe. Wenn es um unseren Glauben geht, gibt es nichts zu lachen. Da geht es ums Leben. Und als nächstes schnappt sich hier Herodes Petrus. Wenn man ehrlich ist, wenn Herodes das schon einmal getan hat, warum sollte er es nicht wieder tun? Gibt es in diesem Augenblick irgendeinen vernünftigen Grund, warum Petrus das jetzt überleben sollte? Die jungen Christen stehen unter dauernder Verfolgung, Unterdrückung, Knüppelung und vielen Toten. Und es ist eigentlich keine Frage, was geschehen wird. Und dann kommen wir zu diesem skurrilen, kleinen Nebensatz der zweiten Randnotiz, dass uns die Bibel hier beschreibt, dass es den Juden gefiel, dass jemand wegen seines Glaubens hingerichtet wurde. Sie fanden Gefallen daran, dass andere für ihren Glauben leiden und sterben musste. Wir sehen bis heute, wie krank wir Menschen sind. Wie oft haben wir Gefallen an Leid des anderen? Das zeigt sich in so kleinen Dingen, wie dass Kinder froh und munter der Spinne die Beinchen rausreißen oder die Flügel versengen und endet da, wo Völkermorde begangen werden. Damals wie heute, es hat sich bei uns Menschen nichts geändert. Und es bleibt gleich. Es gibt immer wieder jemanden, der an Leid Gefallen findet und deshalb damit weitermacht. Herodes wollte unbedingt weitermachen, denn er konnte so sein Ansehen steigern, seine Macht behalten. Er schnappt sich Petrus aus zwei guten Gründen. Erstens, er war der Leiter einer christlichen Gemeinde. Wenn der weg ist, dann muss doch der Rest auch aufgeben. Zweitens, er hatte Umgang mit Heiden. Das geht ja überhaupt nicht. Hört mal, der Typ war früher Jude und jetzt auf einmal geht er da mit Heiden ein und aus. Grund genug, ihn dingfest zu machen und seinen Tod heroisch zu feiern. Dem aufmerksamen Zuhörer könnte aufgefallen sein, dass es exakt diese Situation schon einmal gab. Vor 7,5 Kapiteln. In Apostelgeschichte 5, ab Vers 17, wurden mehrere Apostel eingesperrt und verriegelt. Warum? Sie taten Wunder im Namen des Herrn, heilten Kranke, trieben böse Geister, Dämonen und so weiter aus, heilten Menschen von ihren geistigen, körperlichen Gebrechen. Und das erzeugte bei dem Hohepriester Eifersucht und ließ daraufhin die ganze Truppe einsperren. Mit welchem Ergebnis? Ein Engel führte sie hinaus, brachte sie in den Tempel und als am nächsten Morgen der Hohe Rat und die ältesten Apostel sie vorführen lassen, war das Gefängnis offen, war da keiner mehr und die Apostel standen fröhlich, am Predigen im Tempel. Und das ist diese kleine Randnotiz, dieses Horrorszenario einer erneuten Blamage, einer erneuten Niederlage, diese Schande, diese Schmach, die einzusperren und wieder nicht aufzufinden im Gefängnis, auf wundersame Weise, durfte nicht noch einmal passieren. Das blieb ihnen im Gedächtnis. Und deswegen ketteten sie nun Petrus an zwei Wachen direkt fest. Einer links, einer rechts, zwei vor der Tür und nochmal zwei davor. Keiner schlief. Alle drei Stunden war Wachwechsel, alle sechs Stunden Wachablösung. Und wer ein bisschen im deutschen Arbeitsrecht sich auskennt, die hatten es perfektioniert. Job Rotation, keinem wurde langweilig und sechs Stunden Schichtwechsel ohne Pausenunterbrechung. 100% durchdacht. Es war schon mal da und es darf nicht wieder passieren. Diese Flucht muss unterbrochen werden. Wir können aus dieser Randnotiz erkennen, was für ein Druck in Jerusalem herrschte, was für eine Angst da war, dass diese Christen wieder Hilfe von ihrem Gott bekamen und am nächsten Morgen wieder keiner mehr da war. Szenenwechsel. Bisher waren wir alle im Knast. Aber was passiert draußen? Was passiert mit der Gemeinde? Was passiert mit den Leuten, vor deren Augen Petrus soeben weggerafft worden war und in ein dunkles Loch gestopft wurde? In Vers 5 lesen wir, die Gemeinde betete ohne Aufhören, ohne Unterlass, unablässig. Je nach Übersetzung könnt ihr da ein beliebiges Wort für dauernd einsetzen. Die Gemeinde konnte nichts anderes tun, als intensiv ringen um den Willen Gottes. Die Gesetzeshüter waren ihnen absolut überlegen. Sie brauchten sich da nicht aufbäumen, einen Hungerstreik anzetteln, eine Demonstration und Plakate malen, juhu, juhu. War alles aussichtslos, menschlich betrachtet zumindest. Aber das Gebet konnte ihnen damals wie heute keiner nehmen. Es ist so ein kleiner Satz, es ist so eine minimale Randbemerkung, die dieses gewaltige Ausmaß besitzt. Gläubige Christen können und dürfen nicht die gleichartigen weltlichen Waffen suchen und benutzen. Wir Gläubigen besitzen die mächtigste Waffe, die von der Welt verachtet und verlacht wird. Das ist nicht der EMP, das ist nicht das Auge Gottes aus Fast and Furious. Nein. Es ist anhaltendes und ernstes Gebet. Die mächtigste Waffe, die von der Welt verachtet und verlacht wird, ist damals wie heute anhaltendes und ernstes Gebet. Und sie beten in der Nacht. Warum? Eine große Gruppe der Gemeinde waren Sklaven. Was machen Sklaven tagsüber? Arbeiten. Wir haben Amazing Grace gerade gesungen auf Deutsch und genau diese Menschen arbeiten Tag für Tag für Tag. Aber nachts hatten sie Zeit. Sie waren ungestört und konnten eine intensive Gebetszeit abhalten. Konzentriert, fokussiert, um den Willen Gottes zu ringen. Als ich das so gelesen habe, musste ich kurz schlucken. Von meinem inneren Auge, wenn man also sitzt zwischen Bibel, Laptop, Auslegungsbuch und also ein bisschen sich durchwurschtelt und durchkämpft, ploppt dann so auf. Wie halbherzig sind eigentlich deine Gebetszeiten? Irgendwo so zwanghaft dazwischen geschoben, so kurz vor der Predigtvorbereitung, vielleicht knapp vor morgen, vielleicht kurz vorm Schlafengehen. Und ich glaube, diese Frage gilt uns allen. Dass wir unser Gebetsleben auf den Prüfstand stellen und die Frage zulassen, wie ernst wir wirklich beten. Epheser 6, 18, Kolosser 4, Vers 2, nur als zwei Stellen, die auch im Hausgeistleitfaden sind, fordern uns ganz klar auf, uns da zu hinterfragen. Und auch da ist es wieder nur eine kleine Randnotiz, die aber, glaube ich, unser Leben nachhaltig verändert. So, beim Thema Nacht geht es ja weiter. Die ersten Gähnen hier vorne, anscheinend lohnt es sich aber noch zuzuhören, denn nachts wird in der Regel geschlafen. Handzeichen. Wer von euch schläft nachts? Das ist aber Maulausbeute. Okay, wir verfeinern die Frage. Wer von uns hat einen ruhigen Schlaf, wenn er weiß, dass er morgen ein kniffliges Meeting hat, bei dem er höchstwahrscheinlich unfair behandelt wird? Handzeichen. Was ist denn jetzt los? Dann kann ich mir die nächste Frage eigentlich sparen, denn die nächste Frage würde lauten, wie viele von uns schlafen überhaupt noch ruhig, wenn sie wissen, dass sie morgen vorgeführt werden und anschließend umgebracht werden? Ja, gut, war mir klar, da die Hälfte von euch nachts überhaupt nicht schläft, verwundert mich das kaum. Petrus schläft. Petrus schläft. Frei nach dem Motto, weder Gewalten noch Tod kann mich trennen von der Liebe Gottes. Römer 8, 38. Petrus vertraut so sehr auf seinen Herrn und Erlöser, dass er ruhig schlief. Wahrscheinlich wusste er, dass seine Gemeinde für ihn im Gebet ausharrte. Was für ein Vorbild. Und was wir jetzt weiterlesen in der Geschichte, müsste Petrus bekannt vorkommen. Ein Engel kommt, muss ihn gewaltsam mit einem Stoß wecken, weil er so fest schlief. Ihm ist klar, Jakobus wurde geköpft. Er ist der Nächste. Jeden Tag kann die Tür aufgehen und es ist soweit. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum es nicht passieren sollte und er schläft feste. Wie kann der nur? Der Knilch schläft tief und fest. Der muss doch auch beten. Der muss doch zu Gott flehen. Angst haben um sein Leben. Der pennt einfach. So wie Jesus im Schiffsrumpf, im Sturm. Darf der das? Wenn wir ins Alte Testament schauen, in die Psalmen, Psalm 4, gibt es einen Abendgebetspsalm von König David. Und er sagt, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. König David hatte diese Wahrheit schon fest verankert. Ich schlafe in Frieden, denn du allein, Herr, nichts anderes. Kein Physio, keine Superweichmatratze, kein Daunenkissen, kein was auch immer. Oropax, hilfst mir, dass ich sicher zur Ruhe komme. Der Landesbischof Hans Lillier schreibt in seinem Buch Im finstern Tal, das er 1944 im Gefängnis geschrieben hat, nachdem er einen langen, ereignisreichen Tag auf der harten Lagerstätte, auf der Pritsche sich niedergelassen hat, schlief er wunderbar fest und tief. Die grelle Zellenlampe leuchtete genau in sein Gesicht und am nächsten Morgen wachte er vollkommen erfrischt und gestärkt auf. Und überlegte sich anschließend, dass es wohl an der Zeit sein muss, eine theologische Abhandlung über den Schlaf als eine Form, Gott zu loben, zu schreiben. Vielleicht schmunzeln wir drüber. Aber gerade was David in seinem Abendgebetspsalm ausdrückt, zeugt für uns davon, wie wichtig und wie okay es ist, wenn man seinem Körper, seinem Geist und seiner Seele diese Ruhe des Schlafes gönnt und sich darin voll und ganz auf die Geborgenheit in Gottes Sicherheit verlassen kann. Also muss der Engel dem einen richtigen Tritt versetzen, unsanft aufwecken, ihn bei der Hand nehmen, als die Ketten abfallen, die Fesseln sich da lösen. Er kann raus, marschiert dem Engel hinterher. In der Schlachter steht so schön, er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, sondern meinte ein Gesicht, also wie einen Traum zu sehen und sich darin zu befinden. Gott sprengt jegliche Vorstellung von Realität. Lasst uns aufhören, in unseren menschlichen Denkmustern zu versuchen, Gott zu begreifen, Gott zu kritisieren oder einzusperren in irgendwelche Förmchen. Wir werden das nicht schaffen. Wir alle brauchen etwas mehr kindliches Vertrauen in Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, aber Gott uns ganz klar in seinem Wort zu verstehen gibt. Wir lesen es und was geschrieben steht, ist wahr. Manche von uns stehen sich da ganz aktiv selbst dabei im Weg, nicht glauben zu können, weil ihnen Antworten fehlen. Wenn wir Menschen aber für eine Entscheidung immer bis zur letzten Klärung, der letzten Antwort warten, dann ist das so, wie wenn wir in einem Ruderboot auf einen Wasserfall zufahren und alles fleißig weiter paddeln, weil wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben alles im Griff. Haben wir aber nicht. Der Wasserfall kommt und wird das Boot mit runterziehen. Das Letzte, was wir haben, uns aber nicht eingestehen, ist Kontrolle. Es gibt nur eine einzige Instanz, die in unserem Leben wirklich sinnhafte Kontrolle über uns haben kann. Und das ist dein Schöpfer. Er ist der Einzige, der weiß, was wirklich gut ist, was wirklich zielführend ist und was maßgeschneidert auf dein Leben passt. Alles andere, und wirklich alles andere, sind nur vorgegaukelte Abhängigkeiten, die meinen, uns in Besitz nehmen zu müssen und uns Autonomie versprechen, um uns von unserer positiven, befreienden Identität bei unserem Schöpfergott abzuhalten. War jetzt ein bisschen kompliziert, ich gebe es zu. Was ich sagen wollte ist, alles, was nicht Gott in unserer Identität ausmacht, lenkt uns nur davon ab, dass wir Gottes Geschöpfe sind. Und ihr könnt da wirklich alles einsetzen. Wir sind etwas abgeschweift vom Thema, mit dieser ganzen Engeldebatte, mit dem Rausführen da. Und was uns am meisten davon abhält, das wirklich für voll zu nehmen, ist, weil wir uns nicht vorstellen können, weil es unseren Verstand menschlich sprengt. Wir hätten uns vorstellen können, dass der Typ da mit der Aboflex kommt, ja, da ein bisschen Kung-Fu-mäßig rumfuchtelt und die Wachen außer Gefecht setzt. Petrus marschiert dann da raus und alles ist schick. Aber der war so neben der Kappe, dass der Engel ihn erstmal auffordern muss, sich überhaupt anzuziehen. Das Obergewand sauber zum Gürtel, sich wieder in eine Form zu bringen, dass er überhaupt salonfähig ist, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sein Gewand in Position bringen, die Schuhe anziehen, seinen Mantel überwerfen. Und dieses für uns surreale, unvorstellbare geht weiter. Sie marschieren durch die erste Wache, durch die zweite Wache, da zuckt keiner. Er hatte auch Cargoflex dabei, konnte keiner aufwachen. Das eiserne Tor der Stadt geht von selbst auf. Es passiert ein Wunder am anderen. Und wir lesen darüber und es ist einfach so. Wir dürfen es einfach glauben. Erst als der Engel mit seinem Job, mit seiner Aufgabe voll und ganz fertig war, war er weg. Petrus war in der klaren, kühlen Nachtluft, wurde langsam wach, kam von diesem Gesicht, von diesem Traum weg, was er dachte, wobei es war Wahrheit. Und er schnallt, ich wurde gerade befreit. Es war nicht nur eine Vision, es war kein Traum. Gott hilft oder Gott half mir tatsächlich. Tatsächlich sagt man so oft, jo, tatsächlich, jo, wirklich, aber es geht um eine Tat. Diese Tat ist wirklich in Sachgestand persona passiert. Der Engel verschwindet, als die Arbeit getan war. Er flog nicht vom Himmel ein und wieder raus. Er kam aus dem Diesseits und ging in das Diesseits. Und ich habe mit jungen Jahren schon mehrere Berichte gehört von Bekannten, die genau sowas erlebt haben. In der heutigen Zeit waren auf einem christlichen Festival, haben abends ihre Unterkunft bei Gemeindeleuten nicht gefunden. Aus dem Nichts, auf der leeren Straße, taucht eine alte Dame auf. Führt die beiden ein paar Meter weiter zur richtigen Hausnummer, zur richtigen Klingel und ist weg. Das sind Tatsachen. Das sind keine Märchen. Das sind keine Träume. Gottes Engel sind Gentlemen. Sie führen ihren Dienst für den Herrn in strengster Sachlichkeit aus. Die sind keine pummeligen kleinen Lockenköpfe mit verstummelten Flügeln, die wie eine Hummel auf dem Rücken auf der Fensterbank sich im Kreis drehen. Es sind Diener unseres Königs. Sie sind Diener unseres Herrn. Lasst uns das bewusst sein. In der heutigen Zeit sind sie mitten unter uns. Was jetzt ab Vers 12 kommt, als Petrus draußen ist vor der Tür seiner versammelten Gemeinde, seiner versammelten Mitchristen, würden wir heute vielleicht so in die Genre Komödie einsortieren und betrachten das Ganze aus einem gewissen menschlichen Humor. Und ja, harterweise zugegeben, es ist wieder mal absolut menschlich beschränkter Verstand. Petrus wusste, wo seine Glaubensgeschwister im Gebet versammelt sind, sucht er in Gemeinschaft auf nach diesem Anhäufung von Wundern und geht schnurstracks dorthin. Als die Magd draußen das Klopfen von Petrus hört, zur Tür geht und ihn an seiner wohlgekannten Stimme identifiziert, lässt sie ihn vor Vorfreude einfach nicht rein. Die hat einfach vergessen, den Riegel hochzumachen, dass er reinkommt. Marschiert zurück, erzählt allen, yay, Petrus ist da. Ist klar. Stattdessen reicht die Fantasie der Menschen so weit, dass sie sagen, da draußen steht nur der Engel von Petrus. Es ist für die Christen wahrscheinlicher, dass ein Engel dieser Person vor der Tür steht, als diese Person an sich selbst. Es passt nicht in den menschlichen Verstand, dass der zum Tode geweiht geltende draußen vor der Tür steht und als weiter klopft. Hallo! Als er endlich reingelassen wird und sie das kapiert haben, hey nee, es ist er wirklich, unterdrückt Petrus jegliche Euphorie und sagt, passt auf Leute, ganz nüchtern und sachlich, erzähle ich euch, was passiert ist. Es ist ein Zeugnis, es ist eine Ermutigung, es sind Wunder, die geschehen sind, wo wir als Gemeinde erleben dürfen, Gott ist Herr, Gott ist König, er regiert und er hat auf uns Acht, er geht seinen Weg mit uns. Und sagen, gebt das weiter an die, die nicht da sind, aber ich habe einen ganz klaren Auftrag. Ich kann nicht warten, bis das nächste Wunder passiert und ich vielleicht weggebeamt wäre. Morgen früh, wenn Agrippa in sein Gefängnis marschiert, stellt er zum zweiten Mal fest, ups, keiner mehr da. Er wird not amused, also nicht hoch erfreut sein. Deswegen muss ich jetzt gehen. Und wir lesen ganz kurz und knapp nur, er geht an einen anderen Ort. Petrus ist sich ja seiner menschlichen Vernunft ganz bewusst und sagt, es ist meine Pflicht, mich von Herodes in Sicherheit zu bringen. Gott will ganz offensichtlich, dass mein Leben hier noch kein Ende findet. Und geht. Natürlich hatten die Gläubigen zu 100% ernsthaft um die Befreiung von Petrus gebetet, um den Willen Gottes. Aber mit so einer raschen Erhörung hatten sie einfach nicht gerechnet. Schlatter schreibt dazu in seinem Kommentar, dass Gottes Macht die unzerreißbaren Bande gesprengt und die verschlossenen Türen geöffnet hätte, ging völlig über ihr Erwarten hinaus. Witzig ist, wir heute allesamt tun uns schwer, mit voller Ernsthaftigkeit an Übernatürliches zu glauben. Den ersten Christen war das noch viel geläufiger. Und es war wahrscheinlicher, dass der Engel vor der Tür steht, als wie, dass ihr Gebet erhört wurde. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dann dürfen wir uns heute fragen, ob bei uns nicht beides in die weite Ferne gerückt ist. Sowohl das Gebet wirkt, als auch, dass Engel auftauchen würden. Wir müssen eins erkennen. Das Gebet der jungen Gemeinde war nicht davon geprägt, dass sie der Meinung waren, Gott hier umstimmen zu können. Wir sehen hier unterm Strich ein extremes Vorbild für uns und dürfen mit unserer Betkultur, wie ich es vorhin schon angeklingen habe lassen, auf den Prüfstand gehen. Für die jungen Christen war klar, dass Jesus jetzt von ihnen verlangt, dass ihr Anführer öffentlich zur Schau gestellt wird. Nummer zwei. Und anschließend umgebracht werden wird. Sie erlebten es erst vor kurzem. Warum soll das anders laufen? Gott wird es auch hier wahrscheinlich so zulassen. Diese Christen wussten, dass die Regierung Gottes sich durch menschliche Wünsche nicht beherrschen lässt. Dass sie vielmehr diese oft durchkreuzt, dass Gottes Regierung unsere menschlichen Wünsche durchkreuzt und Dinge tut, die uns als schweres Unglück erscheinen. Gott durchkreuzt unsere menschlichen Pläne und Wünsche, lässt es als Unglück erscheinen. Aber die Gemeinde ruft zu Gott mit Ernst und Glauben und gefasst, alles aus seiner Hand zu nehmen. Auch wenn es das Sterben von Petrus verlangte. Wie sieht es bei uns aus? Bei dir? Bei mir? Sind wir bereit, demütig zu beten, auch wenn Gott von uns Leid verlangt? Die Randnotizen, die wir nochmal zusammengefasst sehen, sind Dinge, die für unser Leben herausfordernd sind. Gott will unsere Fesseln sprengen. Gott will, dass wir frei sind in ihm, dass wir loslaufen können, dass unsere oft sich so behäbigen, soll ich nicht, kann ich nicht, aufhört, dass wir Klarheit bekommen aus seinem Wort, dass wir für ihn unterwegs sind, dass wir seine Diener sind. Diese Warum-Frage, sein Wille, finde ich ein Ja dazu, dass sein Wille und nicht mein Wille geschehen soll und verlasse mich darauf, dass es für mich nicht nur gut, sondern das Beste ist. Bei der Macht, wo haben wir Gefallen an Dingen, von denen wir genau wissen, dass sie nicht zielführend, nicht erbauend, nicht sauber, nicht Gott die Ehre gebend sind? Ist es Macht? Alkohol, Lästern, Anbiedern, Halbwahrheiten. Es gibt so vieles, was wir hier einsetzen können, was uns Herodes vormacht, was nicht zielführend ist. Die Flucht. Die Flucht als großes Thema, was sich wiederholt, was ganz katastrophale Auswirkungen hat. Glauben wir an diese Treue Gottes? Die Gemeinde hätte wissen können, hey, stopp, die waren doch vor 5 Kapiteln da schon mal und wurden schon mal rausgeführt. Ja, Jakobus wurde hingerichtet, aber es könnte wieder passieren. Glauben wir, dass Gott treu ist? Das Gebet. Wir sind befreit zu Gebet. An wie viel Gebet glaube ich? Reicht da einmal ganz inbrünstig oder täglich in Zungen? Wo ist mein Herz beim Gespräch mit Gott? Oder ist es doch nur Opium für die Seele und ich stelle mein Gewissen damit ruhig? Wir sind befreit, durch das Gebet direkt ins Gespräch mit Gott zu kommen. Ihm zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Ihm die Ehre zu geben. Schläfst du ruhig? Wir sind befreit, ruhig zu schlafen. Oder trägst du so viel mit dir rum, was du nicht an Gott abgeben hast, nicht abgeben kannst oder nicht abgeben willst und dir damit Schlaf raubst? Gibt es etwas in deinem Leben, was du Gott nicht abgegeben hast, nicht abgeben kannst oder nicht abgeben willst und deswegen schlecht schläfst? Und was wäre, wenn dir ein Engel begegnet? Ich hoffe, mit dieser nicht ganz klassischen 3-Punkte-Predigt euch trotzdem was mitgegeben zu haben. Zum Nachdenken, zum Überprüfen. Prüft das bei eurer Bibellese. Schaut rein und checkt nochmal nach, ob das, was hier vorne gesagt worden ist, wirklich so stimmt und was es für dein Leben für eine Relevanz hat. Vielleicht bist du neugierig geworden. Vielen von uns war die Geschichte wahrscheinlich geläufig, aber diese Randnotizen überlesen wir ganz schnell und hastig und unreflektiert. Mein Papa sagte immer wieder, klar kann man sagen, dass man die ein oder andere Geschichte 100 Mal in seinem Leben hört. Aber pass auf, höchstwahrscheinlich wirst du immer einen anderen Aspekt daraus für dein Leben und deine Situation als wichtig herausnehmen können. Das wünsche ich euch, denn es gibt nur eine einzige Instanz in deinem Leben, die wirkliche sinnhafte Kontrolle über uns haben kann. Dein Schöpfer.